So, guten Morgen von mir. Ich danke euch für eure Einladung. Ich bin heute nicht alleine, ich habe meine drei Praktikantinnen mitgebracht, Schulpraktikantinnen. Ihr könnt sie später ausfragen mit irgendwelchen belanglosen Fragen, wenn ihr wollt. Das mögen sie besonders gerne. Na, jetzt Spaß beiseite. Danke für eure Einladung. Ich habe ein Thema heute dabei, das mich lange Zeit prägt und ich bin immer noch nicht dabei. Im oberen Bereich geht es um Vergebung, aber ich mache heute erstmal eine Kurve, bis wir dahin kommen. Wenn ich an Helden denke, an richtige Männerhelden, dann denke ich zuallererst an den hier. Ein Mann, der stark ist, der alles kann, der schon von Weitem hört, was die Leute denken, um Hilfe schreien. Meine Frau wünscht sich auch so einen Mann, der immer gleich die ganzen Gefühle weiß, was sie denkt und was von Lippen ablesen kann. Da die Frauen können mit ihrem Herzen, werden sie bestimmt jetzt Halleluja sagen, das ist ein Mann, der weiß, was ich will. Superman ist genauso, der hört das, wenn jemand sagt, Hilfe, von ganz Weitem, er kommt angeflogen und er macht einfach alles, was die Leute wollen. Dann gibt es noch eine andere Art von Helden, das wird der Realität näher kommen. Ein Mann, der vielleicht schon länger verheiratet ist, mit seiner Frau eine gute Ehe geführt hat und seine Frau flüstert ihm ins Ohr und sagt, Schatz, ich liebe dich. Ich glaube, das ist bei mir der Realität eher näher als das Erste. Ein Mann, der seine Frau liebt und versucht, ein guter Mann zu sein. Er hat es wenigstens versucht. Und dann gibt es auch Helden, die wir im Alltag kennen. Helden, die zum Beispiel wie ein Feuerwehrmann, der sein Leben investiert für andere Menschen, der aufs Ganze geht, Leute rettet, die in Bränden sind und der wirklich alles macht, um nach vorne zu kommen, Menschen freizusetzen und sich selber vergisst. Das gibt auch solche Art von Helden. Aber wenn ich ganz ehrlich bin und an mich und auf mein Leben herunterschaue, dann denke ich öfter an das hier. Und genau deswegen geht es heute um Versager, wie man durch Vergebung vom Versager zum Helden wird. Anhand einer Geschichte heute. Ich erinnere mich an eine Situation, da war ich 8 Jahre alt und meine Lehrerin im Englisch holt mich nach vorne und die mich kennen, wissen, ich habe eine Rechtschreiblegasthenie, also ich schreibe so gut, wie ich handwerklich begabt bin und ich habe 2 linke Hände, also ich schreibe richtig schlecht und meine Lehrerin hat öffentlich gesagt, wenn es eine 8 geben würde, würdest du eine 14 bekommen. Und es war immer so, dass man einmal im Jahr einen Vokabeltest im Englischen machen musste und nach vorne geht. Und das musste man auf die Tafel schreiben. Und die ganzen Klassenkameraden haben mich dann öffentlich kritisiert und die Fehler gesucht. Und ich hatte von 14 Wörtern, die ich natürlich alle wusste, aber nicht ein einziges richtig geschrieben. Nicht eins. Und in manchen Wörtern hatte ich sogar 2 bis 3 Fehler. Und mein Klassenkamerade, der, Jesus segne ihn, der hat es sogar extra angemacht und sagt, nee, in dem Wort hat er sogar 3 Fehler, das kostet extra. Und ich habe mich gefühlt wie so ein letzter Versager. Ich war so kaputt, ich habe mir gedacht, das kann nicht wahr sein. Warum bist du kein Held? Warum bist du ein Versager? Wieso schreibst du so schlecht? Und es grummelt in meinem Körper im Tiefen, ich habe Leid, ich kenne das Gefühl, wo du denkst, was sagen die Leute? Du siehst, du stehst da ganz allein, die gucken dich alle an und denkst, oh nein, jetzt kann es nicht schlimmer werden. Du hast so ein Gefühl, so, ah, dir geht alles kaputt. Und genauso welche Leute gab es auch in der Bibel. Menschen, die an den Einschein haben, dass sie korrekt sind, dass sie gut sind, aber im Herzen oder von ihrem Leben her sind sie tiefe Versager. Wir gehen mal zurück in die Antike und in die frühe Antike. Ein Volk zieht nach Ägypten, wird von dem Nomadenstamm zur Ägyptern. Als Nomaden haben sie wenig zu essen, viele Kinder sterben. 2/3 aller Kinder sterben. Wie muss ich das anfühlen? Du hast 10 Kinder und 2/3 davon sterben. Du musst sie erstmal alle zu Grabe tragen. Du bist kaputt. Du kommst mit deinem Volk dahin. Und was passiert dann als nächstes? Du wirst Ackerbau und Viehzüchter. Deine Kinder sterben nicht mehr. Du kriegst viele Kinder. Du freust dich sagenhaft. Endlich läuft's bei mir. Du kriegst Kinder und du kriegst noch mehr Kinder. Aber weil du so viele Kinder bekommst, guckt der Besitzer des Landes komisch auf dich und sagt, die überrennen uns. Das wären viel zu viele. Vielleicht hat der ein oder andere das in unseren Nachrichten schon mal gehört, so eine Geschichte, ist gar nicht so weit weg. Es kommen immer mehr Leute, die machen auch noch Kinder. Der dicke deutsche Pfeffer sagt, der will ja keine Kinder. Aber die machen Kinder und es werden immer mehr und es ist immer mehr. Und die freuen sich darüber und sagen, ja, ich habe endlich Kinder. Was passiert dann? Der Chef des Landes sagt, du, das ist mir zu viel, wir müssen mal ein paar Söhne wegrasieren. Wir müssen ein paar Söhne vernichten. Was nimmt er? Er geht hin und sagt, wir nehmen die Söhne, die erstgeborenen Söhne oder die Kinder, die jetzt gerade geboren sind, und schmeißen sie in den Nil. Jetzt stell dir mal vor, du freust dich, du hast dein erstes Kind, du hast deinen Sohn. Und dann kommt jemand und will ihn in den Nil werfen. Ich habe eine Tochter und meine Frau ist gerade schwanger, ich kriege wieder eine Tochter. Und wenn ich mir vorstelle, es wäre ein Sohn, auf den ich mich auch, ich hoffe, ich kriege eines Tages noch einen Sohn. Aber wenn ich mir vorstelle, ich warte darauf, ich bete darum, ewiger Gott, gelobt sei sein Name, gib mir einen Sohn. Und dann kommt das Kind, du freust dich, du guckst es an, du lachst, das Kind reagiert. Und dann kommt einer und klaut dir das Kind und schmeißt es in den Nil. Ich weiß nicht, ich bin als Kind fast ertrunken. Ich war früher Bademeister und als Kind konnte ich kaum schwimmen. Und dann bin ich als Kind fast ertrunken. Das ist ein Gefühl. Ich habe so viel Wasser getrunken, als ich rausgezogen wurde. Dann bin ich gegangen und in meinem Körper hat es geschwappt, als ob ich voller Wasser wäre. Jetzt stellt euch mal vor, du musst ertrinken. Du hörst dein eigenes Kind ertrinken. Ein Kind, das ertrinkt, das hörst du nicht schreien. Das hörst du nur, das hörst du, mehr nicht. Ich habe schon einige Leute aus dem Wasser geholt. Da hörst du nur das Gurgeln, du hörst keinen Schrei. Und jetzt stell dir vor, dein eigenes Kind wird weggeraubt und wird reingeschmissen. Du bist Ausländer, du hast was mit Rassismus zu tun. Du bist Sklave, du bist nicht frei. Und jetzt klauen sie dir auch noch deine Kinder. Was wollen sie sonst noch machen? Kann ja wohl nicht wahr sein. Du wirst ausgepeitscht, wenn du nicht hörst. Du bist nichts wert, du hast keine Freiheit, du kannst nicht mal deine eigene Familie gründen. Und wenn wir das uns überlegen, dann wissen wir sofort, was für ein Gefühl wir haben, Verzweiflung. Du bist am Ende, die waren schon bei deinen Nachbarn und haben schon die Söhne weggenommen. Du weißt, deine Frau ist gerade hochschwanger, vielleicht morgen, vielleicht übermorgen kommt das Kind. Du freust dich, aber du hast auch Angst, die kommen und die nehmen dir dein Kind weg. Du bist am Ende. Was muss die Frau sich gedacht haben? Ich bin schwanger mit einem Sohn, der wird sterben. Sie hat sich schon gedacht, oh nein, warum bin ich nur schwanger geworden? Warum habe ich meinen Mann wieder angelassen? Wie muss sie sich gefühlt haben? Sie auch alleine geistig das Kind runtergespielt und sagt, hör zu, ich will gar kein Kind haben. Warum, was ist denn los? Wie muss sich das Kind, als es geboren ist, schon von Anfang an mit Ablehnung geplagt haben? Du bist am Ende. Wir kennen das, viele von euch, oder haben vielleicht Freunde oder das schon mal gehört. Auch heute in unserem Land haben wir solche Situationen, dass Menschen ihre Kinder nicht mehr versorgen können und Angst haben, wenn sie schwanger werden und weinen darüber, dass sie schwanger sind. Das ist gar nicht so weit weg. Du bist am absoluten Ende. Deine Eltern wollen dich nicht. Stell dir mal vor, deine Eltern sagen dir, wir wollten dich eigentlich nicht. Jetzt wissen wir, dass es um Mose geht. Ein Mann aus der Bibel, der als großer Held bekannt ist. Aber ich will heute eine andere Perspektive von ihm mal zeigen. Ein Mann, der mit Ablehnung geplagt worden ist. Und jetzt wird er geboren. Was passiert? In der Bibel lesen wir, dass Mose ein sehr schöner Mann ist. Ein Mann von einem schönen Aussehen. Er wird geboren und was ist? Seine Eltern finden ihn toll, die verbergen ihn, weil er so schön ist. Ich sag mal, kennt jemand, der sein Kind nicht schön findet? Also jedes Kind, was geboren ist, die Eltern sagen, das Kind ist so schön. Das sagen alle. Aber er war besonders schön. Bei seinen Eltern stimmt es, bei den anderen nicht. Das sage ich auch immer. Ich sage, mein Kind ist das schönste Kind. Sagen sie, ja, meins doch auch. Sagen, nee, bei mir stimmt es, bei dir nicht. Also von der Denke her sind die genauso wie wir. Die sehen ihr Kind, es ist schön. Was machen sie? Verstecken es. Und was versuchen sie? Versuchen das Kind zu retten. Einige sagen, sie haben versucht, ihn in den Nil abzutreiben. Das stimmt natürlich teilweise. Andere sagen, es war ein großer Glaubensschritt. Lesen wir Exodus 2, 1 bis 3, dass sie in ein Schilfrohr, ja, ein kleines Bötchen gebaut haben, mit Pech bestrichen haben und ihn den Nil runtergeschickt haben. Seine große Schwester haben sie mitgeschickt, damit sie das quasi bewacht. Und sie hoffen darauf, dass er gefunden wird. Und was passiert? Er wird gefunden von der Tochter des Königs. Von einem Sklavensohn, der abgetrieben werden muss, der Versager ist, der von Anfang an gehasst worden ist, im Mutterleib schon Ablehnung erfahren hat, der nichts, was soll aus so einem werden? Ja, was soll aus ihm werden? Ein Sohn eines Königs. Ein Sohn einer Königin. Er kommt vom Dreck und kommt ins ein Königshaus. Wer hätte damit gerechnet? Niemand. Niemand hätte damit gerechnet. Aber was passiert? Er kommt ins Königshaus, er kriegt die beste Bildung. Er kriegt die beste Schule. Alles, was er kriegen kann. Er kriegt Essen, er kriegt Klamotten. Ich würde sagen, läuft bei dir, Digga. Läuft. Oder? Mit meinen Jugendlichen rede ich so, ich sage, läuft bei dir. Der kriegt einfach alles, was er haben möchte. Und jetzt stell dir mal vor, wie müsste eigentlich so ein Familienfest, weil ich komme aus Kasachstan, bei uns ist das so, wenn unsere Familie zusammenkommt, 120 Leute, vielleicht 130, wir werden immer mehr, wir sind so wie die Ausländer da, wie die Juden damals, vermehren uns reichlich und schnell wie die Karnickel. Und jetzt stell dir mal vor, da kommt eine Situation, Familientreff. Dann kommt Mose um die Ecke, dann sagt der eine, sag mal, ist das nicht der Sklavensohn? Der wollte doch abgetrieben werden. Ja, schön ist er ja. Da kann man nichts sagen, der ist ja schön. Deswegen hat er ja überlebt, aber dafür kann er ja nichts. Der hat ja nur überlebt, weil der schön ist. Ja, kann der was? Ja, nee. Der ist ja nur schön. Und dann sagen sie, ja, was ist denn das für ein Typ? Ey, aber weißt du was? Mein Bruder, der wird erben. Der Mose, der wird nichts erben. Der ist ein Sklavensohn. Nur der Erstgeborene kriegt alles. Alles feste Land, Häuser, Landgut, das erbt immer der Erste. Zwei Drittel von den bewegten Gütern erbt auch der Erstgeborene, das heißt Sklaven, Rinder. Zwei Drittel. Nur ein Drittel gehört dem Jüngeren. Der Mose weiß von Anfang an, er ist immer zweite Geige, er ist Sklavensohn, er kann eigentlich nichts. Und jetzt guckt er, dann gucken die Cousinen vielleicht, gucken ihn an und sie gibt gerade vielleicht Mittagessen, vielleicht essen sie gerade Döner. Dann kommt der rum und sagen sie, ja, der ist ja adoptiert, ne? Der gehört ja nicht zu uns. Der sieht ja auch ganz anders aus. Und jetzt stell dir mal vor, ein schöner, junger Mann, Mose, eigentlich zerbrochenes Herz, von Anfang an Ablehnung erfahren und dann macht er den Mund auf. Was passiert dann? Exodus 4,10. Mose aber sprach zum Herrn, ach mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es von jeher nicht gewesen und bin es auch jetzt nicht, seitdem du in dem Knechten geredet hast, denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Der Mann stottert. Mose stottert. Jetzt kommt er da in die Familiengeschichte rein. Die gucken, was ist das? Ziehen ihn erstmal auf. Er sieht schön aus. Dann macht der Mund auf. Dann die lachen ihn aus. Jetzt stell dir mal vor, was das für ein Gefühl ist. Du bist jetzt zu Hause und dann lachen sie dich aus. Du stotterst. Es gibt in einem Midrasch dazu, dass man sagt, warum stottert Mose? In Ägypten war das damals so. Man hat, wenn man zwei Söhne hatte, durfte nur einer das Reich erben. Und man hat eine Schale mit Edelstein genommen und eine Schale mit glühender Kohle. Und wo das Kleinkind hinkriecht, dann weißt du, ob das Kind auf schöne Sachen steht, auf Architektur zum Beispiel, oder geht es zum Feuer, dann wusstest du, es ist ein Krieger, ein jähzorniger Typ. Was macht Mose als Kleinkind? Er kriecht hin zum Feuer, zur Glut, weil sie schön glitzert, und steckt sie in den Mund. Kinder stecken alles im Mund. Dabei verbrennt er seine Zunge und deswegen stottert er. Das ist eine Auslegung, die es dazu gibt in der frühen Antike. Und da sehen wir, dieser Mann geht zum Feuer. Der Mann ist jähzornig. Der ist buschikos. Der ist ein richtiger Kerl. Der will reinhauen. Weil er nicht reden kann, schlägt er zu. Das kennen wir. Menschen, die nicht reden können, können schlagen zu. Und jetzt stellt euch vor, du bist ein gebrochener Mann, du machst den Mund auf, redest mit deiner Familie, du bist adoptiert, du bist von Anfang an nicht gewollt und dann stotterst du noch, du kannst dich nicht richtig artikulieren. Was ist das für ein Gefühl? Sagen sie, komm, halt die Backen, mit dem willst du doch gar nicht reden. Der Sklavenjunge, der kann doch nicht mal richtig reden. Was soll aus dem denn werden? Ja, nichts kann aus dem werden. Was passiert mit Mose? Ein psychisches Wrack. Ein psychisches Wrack, wenn man sich das überlegt. Exodus 2,11. Ich lese euch die Geschichte nicht vor, ich erzähle sie euch. Er kriegt es mit, dass ein ägyptischer Vorsteher einen hebräischen Sklaven schlägt. Mose wird sauer, wissen wir, und er haut zu, er schlägt den Mann tot. Dann vergräbt er den und geht schlafen. Am nächsten Tag streiten zwei hebräische Sklaven. Mose geht dazwischen und will vielleicht sagen, hör zu, ey, ihr seid doch Brüder, warum schreitet ihr, was ist los? Beruhigt euch. Dann sagen die, was, willst du uns auch töten, wie du den Ägypter getötet hast? Er kriegt Angst. Jetzt aus der psychischen Wrack kommt noch Angst dazu, er ist ein Mörder geworden. Von einem Wrack zu einem Mörder. Von einer Ablehnung zum Mörder. Was passiert jetzt? Er flieht. Er muss abhauen. Dieser Versager, er muss jetzt noch abhauen. Was soll nur aus ihm passieren? Dieser Mann. Was passiert als nächster Schritt? Er geht nach Midian und wird Schafshirte. Er lernt dort seine Frau kennen, Zipora. Heiratet und wird Schafshirte. Weil als ich diesen Text vor kurzem gelesen habe, dann dachte ich mir, die Bibel hat eigentlich Humor. Der niedrigste Job eines Mannes ist Schafshirte. Schafshirten sind Frauen zwischen 8 und 13 Jahren. Frauen zwischen 8 und 13 Jahren sind Schafshirte. Und Mose wird Schafshirte. Da wird er gesagt, der war Königssohn und jetzt als Mörder und Flüchtling ist er der letzte Mann. Er hat den letzten Job, wo du sagst, Kinder machen den Job und jetzt mache ich den Job. 40 Jahre lang. Dann kriegt er eine Frau, Zipora heißt sie, Vogel auf Hebräisch, sie ist eine Kuschiterin, sie kommt aus Kusch. Kusch ist heute Eritrea, das heißt, er hat eine Afrikanerin geheiratet. Er kommt aus Königshaus und heiratet eine Afrikanerin? Mal ganz ehrlich, stell dir mal vor, du bist König von und zu Hannover, von Wittenberg. Und dein ältester Sohn, den du adoptiert hast, der stottert, der kriegt nichts gebacken, den wolltest du eigentlich nie haben. Und jetzt kommt er mit einer Afrikanerin nach Hause? Na komm, was ist los mit dem? Ja, wir sagen, das ist super. Aber damals war das verboten. Wir kennen die Geschichte, wo seine Schwester später über sie lästert und sagt, warum hast du eine keine Frau von uns genommen? Was ist, sie kriegt Lepra, sie wird weiß. Weil Gott ist das, findet das gut. Sie ist schwarz. Und weil seine Schwester lästert, wird sie weiß wie Schnee. Gott dreht es auf den Kopf. Also, was muss das für ein Mann sein? Er kann ja seine Familie gar nicht übertreten. Sie wissen ja, die haben zu Hause Rassisten. Kannst du ja gar nicht nur nach Hause, die Frau kannst du ja nicht mehr nach Hause nehmen. Wie fühlt sich das an? Und jetzt ist der Schafshirte, jetzt stellt er nach vorne und sagt, ja, was hast du denn 40 Jahre gemacht? Du, ich habe Schafe gehütet. Ja. Das kannst du nicht machen. Und das Interessante ist, dass damals in Midian noch Löwen gelebt haben. Der hat tagsüber gegen Löwen gekämpft, nachts vielleicht gegen Schakale. Tagsüber ist es 40 Grad plus, nachts ist minus 20. Der friert, der schwitzt, der Mann, der leidet, der ist komplett kaputt am Ende. Und 40 Jahre lang in der Wüste. Du weißt, du bist ein Mörder, du bist ein Versager, du kannst nicht nach Hause, deine Familie hat dich abgelehnt, du darfst nie wieder was machen. Jesus, erbarme dich. Du frierst nachts und du hast kein Geld. Hast mit keinem, mit dem du redest, vielleicht mit ein paar Schafen. Und dann passiert Folgendes. Ein brennender Busch, na toll. Ein brennender Busch. In der Wüste brennen täglich Büsche. Ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt. Ich war mal in Israel und da brennen einfach mal Büsche, weil es einfach heiß ist. Im klimatisierten Bus ist das natürlich schön, aber es brennt ein Busch. Er geht zum Busch hin, weil er es interessant findet, dass der Busch nicht verbrennt. Und dann kommt dieser Sklavensohn, dieser Stotterer, dieser Mörder, dieser Flüchtling, der 40 Jahre im Ausland wohnt, das heißt, der Mann hat Akzent. Nach 40 Jahren im Ausland redest du anders. Ich habe Verwandte aus Russland oder die wohnen jetzt in Kanada, die reden, ich weiß nicht, kann man machen nichts. Die haben Akzent. Der Mann hat Akzent und stottert auch noch. Und dann begegnet Gott so einem Typen im Dornbusch. Was ist da oben los, sag mal ehrlich? Was ist da oben los? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Und jetzt passiert Folgendes. Wir lesen Exodus 3, 5 bis 6. Da sprach er, tritt nicht näher heran. Zieh deine Schuhe aus von den Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Zieh deine Schuhe aus. Sklaven haben keine Schuhe. Mose hat noch Schuhe aus Ägypten. Schuhe haben damals einen dreitägigen Lohn gekostet. Er musste 3 Tage für arbeiten für ein paar Schuhe. Und durch das Ausziehen der Schuhe macht ihn Gott noch kleiner. Und sagt zu ihm, du hast Schuhe an? Runter damit. Du bist Sklave. Und jetzt stell dir mal vor, du hast deine letzten Schuhe, noch deine letzte Schuhe. du hast dafür gespart, du bist sowieso am Ende und du sagst, aber ich habe noch wenigstens Schuhe. Die anderen Hirten, die Mädchen, die mich angucken, können nicht sagen, hey, ich habe Schuhe, du nicht. Und ihr sagt, Gott, zieh deine Schuhe aus. Was muss das für ein Gefühl sein? Gott interessiert nicht, ob du Schuhe aus Italien hast oder von Deichmann. Nein, bei Gott sind alle Menschen gleich. Das ist egal, wo du herkommst. Du kannst ja auch schöne Schuhe wie der Papst tragen. Das interessiert den Ewigen nicht. Er guckt nicht auf deine Schuhe. Er guckt auf dich. Er sieht dich. Er ist der sehende Gott. Und er nimmt Mose, diesen absoluten Kernversager, und sagt, zieh deine Schuhe aus. Als ich das jetzt vor kurzem gelesen habe, ich dachte mir, unglaublich, da kann ich eigentlich aufhören. Das zeigt Gott, ist es egal, wie du aussiehst, es ist egal, von welchem Stand du kommst. Wenn du schöne Schuhe hast, dann weißt du, guck mal auf die Leute, auf die Schuhe, dann weißt du gleich, wo die herkommen. Zieh deine Schuhe aus. Die Schuhe sind mir egal. Und jetzt geht's weiter. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters. Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Gott stellt sich kurz vor, Mose kriegt Angst. Und jetzt kommt der Oberkracher. Er sagt Folgendes. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört, über die welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Gott sagt nicht, ich bin der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich bin der Gott, der alles kann. Ich habe Zeit, Raum und Macht. Wenn ich Superman wäre, würde ich sagen, ja, ich bin Superman. Ich kann das, ich kann dies. Ich bin der Babo. Ich schaffe alles. So stellt sich Gott nicht vor. Nein, Gott identifiziert sich zuallererst mit Sklaven. Interessiert nicht, ja, die Könige haben einen neuen Palast, die haben neue Ernte. Das geht ihnen gar nichts an. Er sagt, ich habe das Leiden meines Volkes gesehen. Gott interessiert keine Könige, ihn interessiert nicht Angela Merkel, das interessiert ihn nicht. Er interessiert ihn, die Geringsten, die Kleinsten, die keine Schuhe anhaben, die die Schuhe ausziehen sogar. Das interessiert Gott. Er identifiziert sich mit Leidenden. Das Erste, was er sagt, ich stell mich kurz vor, ich bin der Gott deiner Väter, also wir haben eine kleine Beziehung, aber jetzt, lass mal alles beiseite, da leiden Leute. Das interessiert Gott, dass Menschen leiden. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich kein Christ wäre, ich habe heute auf dem Herberg meine Praktikanten gesprochen darüber, warum unser Glauben der richtige Glauben ist. Und ich habe gesagt, wenn es Gott nicht geben würde, dann wäre unser Glauben trotzdem Hammer. Weil dieser Gott, der sich mit Leiden identifiziert, ein Gott, der runterkommt zu Versagern, der sich zuallererst um Leidende kümmert und so attraktiv wie Jesus später ist, so attraktiv ist unser Glauben. Ein Gott, den Könige nichts angehen, sondern Sklaven. Also, wenn das nicht begeistert ist, dann weiß ich auch nicht. Mose wird gesendet ins Ausland. Stell dir mal vor, der Ewige kommt zu dir und will dich ins Ausland senden. Du sollst das alles machen und du weißt aber, du stotterst, du weißt, dass du nichts kannst, du weißt, du hast eine Frau, die abgelehnt wird, du weißt, du kommst als Kind irgendwo her, du hast eigentlich nichts und du hast gar nichts mehr. Du bist ein Flüchtling, du bist ein Mörder. Und dann sagt der Ewige zu dir, du sollst nach Ägypten gehen und du sollst für mich da sein. Dann frage ich mich ganz ehrlich, was ist da oben los? Wir lesen, Gott sprach zu Mose, ich bin der, ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israel sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Wenn Mose das hört, dann denkt er sich, er hat ja auch mit Mose, mit Gott diskutiert. Wie kann ich das eigentlich machen? Wie kann ich sowas überhaupt tun? Gott schickt Mose als Versager dorthin. Aber jetzt ist das Interessante, wenn wir uns das Wort, den Namen Gottes, ich bin, der ich bin, im Hebräischen heißt das Ani Yeh, Kshe Ani Yeh, also Yeh, Kshe Yeh. Das heißt, es ist ein enklitisches Verb. Ein enklitisches Verb heißt so viel wie, wenn ich sage, ich küsse, wen denn? Dich. Ich umarme. Wen denn? Dich. Ich kuschel. Mit wem denn? Mit dir. Und im Hebräischen ist das Ich bin da, ich werde sein, ein enklitisches Verb. Das heißt, ich bin da. Für wen? Für dich. Sein Name ist Ich bin für dich da. Das ist der Name Gottes. Und wenn er diesen Sklaven nimmt, dann geht es nicht um Mose, Es geht nicht um Mose, um den Versager, sondern es geht um Gott, weil er ist da. Das ist sein Titel. Er ist der Seiende. Er ist da. Er ist für dich da. Er ist für mich da. Und wenn du am Boden bist, deine Eltern dich schon abgelehnt haben, du nicht reden kannst, ein Mörder bist, ein Versager bist, keine Schuhe hast, dann kommt der Gott und sagt, ich bin für dich da. Er ist für dich da. Und das ist sein Name und deswegen macht er das, deswegen nimmt er diesen Sklaven, damit er seine Macht zeigen kann. Er ist der Gott, der da ist. Also wenn, ey, ich bin richtig, also ich hab geheult, als ich das rausgefunden habe, in meinem hebräischen Lexikon. Ich habe geheult. Er heißt, ich bin für dich da. Und wenn der für dich da ist, dann kannst du deine Schuhe von Lacoste zu Hause lassen. Dann kannst du auch als Stotterer mit Akzent nach Ägypten gehen. Dann kannst du als Mörder und als Flüchtling kommen. Aber jetzt kommt das Allerschlimmste, ihr Lieben. Gott sagt, er ist der Gott der Hebräer. Das Wort Hapiro im Altakkadischen heißt Zwangsarbeiter. Er ist der Gott der Zwangsarbeiter, der Sklaven. Und jetzt stell dir mal vor, die Situation. Du bist König, du bist Angela Merkel vielleicht. Da kommt einer als Schafshirte aus Syrien vielleicht, mit einer asiatischen Frau, passt also nicht in die Familie. Der stottert, der hat Akzent, hat keine Ausbildung. Du weißt, der ist ein Mörder. Der hat ein paar Deutsche umgebracht. Kommt zu deinem Königshaus vor dem Bundeskanzleramt und sagt, der Gott der Sklaven schickt mich. Lass mein Volk ziehen. Die Sklaven haben einen Gott. Hau ab, Mann. Siehst du, dass du arbeitest? Wie krank ist das denn? Du kommst dahin und sagst, der Gott der Flüchtlinge hat mich geschickt. Ihr Flüchtlinge habt einen Gott? Hä? Habt ihr Lack gesoffen oder was? Der Gott der Sklaven, der Gott der Zwangsarbeiter hat mich geschickt. Lasst mein Volk ziehen. Mit Akzent und er kann nicht mal alleine dabei reden. Nimm doch seinen Bruder mit. Mal komm bitte, was ist so für eine Lacknummer? Aber er weiß, er ist da. Er ist für mich da. Er sagt zu ihnen, der für mich da ist, ist da. Ihr seid nicht mehr alleine. Wir sind nicht mehr alleine, er ist da. Und wenn du das hörst und das in dir Leben nimmt, dann veränderst du dich. Dann wirst du von der Nullnummer zu Superman. Der Mann ist 40 Jahre in der Wüste und kommt mit 80 zum Pharao. Mit 80. Und jetzt kommt der Oberkracher. Er sagt, und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus dem Land der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land. Er verheißt ihnen ein schönes, weites Land. Da freuen wir uns drüber. Sagst, ey, hör zu, ich nehme alle Flüchtlinge mit und die kriegen New York. Ihr könnt ganz New York haben. Ey, ihr kriegt alles. Und jetzt geht's weiter und er sagt, in einem Land, in dem Milch und Honig fließt, Milch, Ziegenmilch, Honig, Dattelhonig. Natürlich keine Bienen, ist klar, das ist Dattelhonig und Ziegenmilch. Ey, Ziegenmilch ist lecker und Dattelhonig, ich weiß nicht, ob es gegessen hat, aber ist der Hammer. An den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Und jetzt schallert's. Das sind Kriegsvölker. Er schickt dir in ein Land, wo Überfluss ist. Gott gibt dir die Verheißung und sagt, du kriegst Überfluss. Du wirst den Himmel erben, ja. Aber vorher warten die Kriegsvölker auf dich. Die Kanaaniter, die Hittiter, Amoriter und so weiter. Du wirst Krieg haben. Ich bin da für dich. Aber dein Leben, da wird Krieg sein. Du bist am... hätte ich jetzt fast gesagt. Das sind Leute, da ist Krieg. Aber dann kommt der Name Gottes wieder. Ich bin für dich da. Vergiss es nicht, wenn du vorm Krieg stehst, wenn die Amoriter da kommen, die Kanaaniter mit ihren Schwertern, du hast auch, die hatten nicht mal Schwerter damals, das war die Kupferzeit, die hatten kupferne Schwerter, Bronzezeit. Die anderen hatten schon Eisen, die Israeliten hatten noch Kupferschwerter. Da kannst du gar nicht mit kämpfen. Und dann gegen Krieg, wie soll das funktionieren? Du kannst dir das zwar vorstellen, da kommt einer und sagt, der Gott der Zwangsarbeiter schickt mich, ich will dir euch alle rausziehen und dann schicke ich euch in den Krieg. Mann, natürlich haben die ihn verstoßen, aber das kann doch nicht wahr sein. Aber das ist unser Gott. Er schickt einen 80-jährigen Beduinen, einen Schafshirten, einen 80-jährigen, wo die ganze Welt sagt, das wird nie was sein. Und er nimmt ihn und macht ihn zum größten Propheten des Judentums und vor Jesus, also nach Jesus, den größten Propheten aus der ganzen Kirchengeschichte. Und wie läuft das? Gott nimmt Versager, vergibt ihnen ihre Sünden. Wenn du ein Mörder bist, er vergibt dir. Wenn du abgetrieben werden solltest im Nil, er vergibt dir. Wenn deine Familie dich nicht haben will, vergibt er dir. Wenn deine Familie dich ablehnt, weil du eine falsche Frau oder einen falschen Mann geheiratet hast, eure Ehe vielleicht nicht läuft, weil es nicht Bilderbuch ist, interessiert ihm nicht. Wenn du Akzent hast, nicht Deutsch sprechen kannst, Gott ist da. Er schickt dich an eine Verheißung, er gibt dir ein neues Land, wo Krieg auf dich wartet. Er gibt dir ein Leben, wo es schwer sein wird, wo Krankheit kommt, die Familie Probleme, du weißt, es ist problematisch. Die Kinder der Nachbarschaft wurden umgebracht. Dein Kind hast du gespeichert, weil es schön war. Und dann sagt er, mein Name ist, ich bin für dich da. Er ist in der Versuchung, er ist im Leid, er ist da und er trägt dich. Weil er weiß, es kommt die Zeit, wo Milch und Honig fließen wird, spätestens wenn du bei mir bist. Und dann kann er auch einen 80-Jährigen nehmen und aus ihm alles neu machen. Und was passiert mit Mose am Ende seines Lebens? Er darf das Land nur sehen vom Berg. Warum? Weil er weiter versagt hat. Er hat nicht auf Gott gehört. Er hat mit einem Stock gegen einen Stein geschlagen. Er darf das Land mit dem Milch und Honig nur vom Weitem sehen. Er blieb sein Leben lang im Herzen ein Versager. Willkommen im Club. Ich sage euch, willkommen im Club. Ich bin auch ein Versager. Ich mache immer wieder Fehler. Aber ich weiß, er ist da. Und das Gleiche mit Mose. Er darf sogar, obwohl er 80 Jahre alt ist, dann noch, weil er 40 Jahre mit denen rumläuft, also 120, der hat so lange gelebt, also dieser Mann, der hat wirklich was gelernt. Aber am Ende hat er es trotzdem nicht geschafft, hat am Ende trotzdem versagt. Und was macht der ewige Gott? Er ist weiter da. Er ist weiter da. Und wenn du heute wieder versagst, er ist weiter da. Er vergibt dir. Und das ist die Vergebung, die von der die Bibel spricht. Das ist die Vergebung, die die Bibel zeigt, wenn Gott sagt, ich bin da, ich vergebe dir alles. Wenn dieser Gott, das ist nicht nur ein Titel, das ist Programm. Ich bin für dich da. Und wenn du am Ende bist, wenn die Amoriter an deiner Haustür klingeln, dann bin ich da. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen was von meinem Herzen heute teilen. Diese Schrift aus der Bibel, ich finde die Bibel sowas von Hammer. Sowas von tief, sowas von weit. Gott identifiziert sich mit Leidenden zuallererst. Am Dornbusch redet er nicht graus rum, identifiziert sich mit Leidenden. Und ich sage dir, ich danke dir, willst du mir noch ein Glas geben? Danke, du bist ein Schatz. Und ich sage dir, wenn du heute leidest, deine Familie legt dich ab, du bist vielleicht ein Mörder, vielleicht ein Rufmörder, vielleicht ein Stotterer, vielleicht ein Akzentmensch. Du hast vielleicht nicht genug Bildung bekommen. Du wurdest vielleicht, solltest du abgetrieben werden. Die Eltern wollten dich nicht. Du kannst nichts. Du hast gekriegt, kämpft, deine Ehe und so weiter. Er ist für dich da. Und wenn du seine Vergebung empfängst, kannst du einen Neuanfang machen. Ich sage nicht, dass du keine Fehler mehr machen wirst. Mose hat auch Fehler gemacht, bis zum Ende seines Lebens. Und hat viele Sachen verwehrt, weil er nicht richtig gehandelt hat. Aber Gott verspricht, er ist da. Und ich will dich heute einfach, gleich vielleicht machen wir noch ein Lied, ich will euch heute ein bisschen alleine lassen. Normalerweise bete ich gerne für Menschen, aber heute will ich euch ein bisschen alleine lassen. Dass ihr einen neuen Bund schließt mit diesem Gott, der für dich da ist, der für mich da ist. Und dass du einen neuen Bund mit ihm schließt und mit ihm anfängst, neue Schritte zu gehen. Und sagst, wenn du versagt hast, ja. Wenn der Teufel dir ins Ohr flüstert, du bist ein Versager, sagst du, ja, ich bin ein Versager, so wie alle anderen auch. So wie Mose bin ich auch ein Versager, aber er hat trotzdem was verändert. Und wenn du betest zu Hause und dann kommen die Verwandten und sagen, ja, was soll aus dir werden? Ja, aus mir kann alles werden, weil er für mich da ist. Er ist für mich da, er ist nicht für den Nachbarn da, er ist für dich da. Und das ist die Vergebung, die Gott uns schenkt. Und wenn du einen neuen Bund schließt mit diesem Gott, ich verspreche dir, er kann aus einem Stotterer, aus einem Versager, kann er einen Leiter machen. Er kann aus einem Blinden einen Sehenden machen, aus einem Stotterer einen Prediger, aus einem Dummkopf den größten Propheten. Und das ist dieser Gott, von dem die Bibel spricht. Er schreibt Geschichte. Und wisst ihr, mit wem er Geschichte schreibt? Mit Versagern. Und er hat nie damit aufgehört. Und deswegen bin ich bei euch heute hier. Dass ich als Oberversager neue Vergebung bekomme tagtäglich und Geschichte schreiben kann mit diesem Gott, weil er da ist. Es geht nicht um mich, sondern es geht um ihn. Wäre schön, wenn wir noch ein Lied singen können. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.